Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Angela Kugel
und Jens-Peter Groth.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Wir starten mit einem vereinnahmenden Wunschzettelschreiben in die heutige Adventssendung. Wer dieses Jahr noch etwas Gutes tun will, für den bzw. die, haben wir heute noch zwei passende Vorschläge. Um die Eigenwilligkeit eines kleinen Weihnachtskaktuses rankt sich die aktuelle Geschichte der Hamelner Autorin Ulla Klein. Außerdem entführen wir sie heute in ein ganz besonderes Theater und wecken damit die eine oder andere Kindheitserinnerung. Zum plattdütschen Schnacken hat sich Werner Plangemann aus Zündern eingefunden. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Geschmacksträger Zucker, Salz und Fette. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Jetzt werden sie wieder fleißig ausgefüllt, die Wunschzettel. Die ältesten Wunschzettel stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind im Altonaer Museum archiviert. Allerdings waren sie damals nicht ans Christkind oder den Weihnachtsmann adressiert, sondern an Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel. Und die Kinder schrieben nicht ihre eigenen Wünsche auf, sondern dankten ihren Erziehungsberechtigten, baten um Gottes Segen und gelobten Gehorsam, Fleiß und gutes Benehmen. Das sieht heute ganz anders aus. Mit der Entstehung der Spielzeugindustrie im späten 19. Jahrhundert wurden die Wunschzettel konsumorientierter und spiegeln heute den regelrechten Konsumterror wider. Lyrisch verarbeitet hat dies der Schriftsteller Heinrich Seidel in seinem Gedicht »Die Weihnachtswünsche des kleinen Nimmersatt«. Christiane Meyer liest es uns vor.
»Am meisten wünsche ich mir ein Pferd zum Schaukeln und zum Reiten und eine Rüstung und ein Schwert wie aus den Ritterzeiten. Drei Märchenbücher wünsche ich mir und Farben auch zu malen und Bilderbogen und Papier« und Gold- und Silberschalen. Ein Domino, ein Lottospiel, ein Kasperletheater, auch einen neuen Peitschenstiel, vergiss nicht, lieber Vater. Ein Zelt und sechs Kanonen dann und einen neuen Wagen und ein Geschirr zum Schellen dran beim Pferdespiel zu tragen. Mir fehlt, ihr wisst es sicherlich, gar sehr ein neuer Schlitten, und auch um Schlittschuh möchte ich noch ganz besonders bitten. Und weiße Tiere auch von Holz und farbige von Pappe und einen Helm mit Federn stolz und eine neue Mappe. Ein Perspektiv, ein Zootrop, ne magische Laterne, ein Brennglas, ein Kaleidoskop, dies alles hätte ich gerne. Auch einen großen Tannenbaum, dran 100 Lichter glänzen, mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen. Doch dünkt dies alles euch zu viel und wollt ihr daraus wählen, so könnte wohl der Peitschenstiel und auch die Mappe fehlen. Als Hänschen so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen. Was willst du, kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen? Wer so viel wünscht, der Vater spricht's, bekommt auch nicht ein Achtel. Der kriegt ein ganz klein wenig nichts in einer Dreierschachtel.
Christiane Meyer las die Weihnachtswünsche des kleinen Nimmersatt von dem deutschen Ingenieur und Schriftsteller Heinrich Seidel. Bis zum dritten Advent können Kinder ihren Wunschzettel noch an die Weihnachtsmann-Postfiliale im Himmelpforten schicken. Angezettelt hat dies 1962 eine Grundschülerin aus Niedersachsen, die sich eine Puppe und einen Bruder wünschte. Ihren Wunschzettel schickte sie an den Weihnachtsmann im Himmel. Der örtliche Poststellenleiter in Himmelspforten im Landkreis Stade stempelte den Brief nicht mit Empfänger unbekannt ab, sondern beantwortete ihn. Seitdem bekannt wurde, dass der Weihnachtsmann in Himmelpforten residiert, schicken ihm die Kinder jedes Jahr Tausende von Briefen.
Und nun trägt die 1927 in North South Carolina geborene US-amerikanische Sängerin Eartha Kitt ihre nicht enden wollenden Wünsche an Santa Baby vor. Ba-bum, 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 ba-bum.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me.
Boom, 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 boom.
Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight.
Auch mal an andere denken, wenn es einem selber gut geht, wenn man im Warmen sitzt, einen vollen Kühlschrank hat und sozial gut eingebettet ist. Wir wollen Sie heute auf zwei schöne Weihnachtsaktionen aufmerksam machen. Der Verein Senior Schlägerhaus, der unter anderem das gleichnamige Haus auf dem Ostertorwall 22 betreibt, ruft zu einer Weihnachtstütenspende für die Wohnungslosenhilfe auf. Einzelheiten dazu von der Vereinsvorsitzenden Anja Schmidt.
Also gerade jetzt in der Weihnachtszeit und mit der Inflation, die ja besonders hoch ist im Lebensmittelbereich, freuen wir uns über Unterstützung der Gäste des Hauses. Man kann im Seniorschlägerhaus sich Tüten abholen, so Stoffbeutel. Da sind auch Zettel drin, die darauf verweisen, was die Menschen, die Gäste des Hauses sind, besonders gut gebrauchen können. Das sind zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Konserven, Schokolade, Kaffee, solche Dinge. Das steht da aber, wie gesagt, benannt und das ist dann hilfreich, wenn man sich so ein bisschen daran hält, wo der Bedarf am größten ist.
Kleinigkeiten, die für uns selbstverständlich sind, können für andere ein Geschenk sein. Die Aktion Weihnachtstüten für die Wohnungslosenhilfe muss aber nicht automatisch mit dem Weihnachtsfest enden, sagt Anja Schmidt.
Also in der Weihnachtszeit hat man häufig ein weicheres und ein offeneres Herz für bedürftige Menschen. Allerdings endet die Not ja nicht mit dem Weihnachtsfest, sondern geht weit darüber hinaus. Insofern geht die Aktion auch weiter. Und man kann auch gerne, wenn man sagt, vor Weihnachten schaffe ich das nicht mehr, auch im Januar werden gern noch diese Tüten entgegengenommen, weil auch dann immer wieder Menschen kommen, die sagen, bei mir ist zu Hause buchstäblich der Kühlschrank leer.
Eine Aktion, die über die Landesgrenze hinausgeht, ist das Projekt Weihnachtspakete für Menschen in der Ukraine. Noch bis zum 12. Dezember können Päckchen und Pakete abgegeben werden, sagt Elena Isinger vom Hamelner Integrationsbüro.
Vor circa 2,5 Jahren sind wir in Kontakt mit Alexandra Konstantinova getreten, die für die Paketzustellung für die Ukrainer, also Senioren und Kinder, zuständig ist bzw. ins Leben gerufen hat. Und wir unterstützen sie mit unserem Büro. Wir nehmen diese Pakete entgegen. Wir streuen im Vorfeld Informationen im Radio, in der Zeitschrift, bei uns auf der Seite, so dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Und es sind sehr viele tolle Menschen, mit denen wir in Begegnung kommen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen für den Einsatz, für Engagement und für die Herzlichkeit.
Organisiert wird diese Aktion von der ehrenamtlichen ukrainischen Initiative Oselia. Hier in Hameln laufen die Fäden bei Alexandra Konstantinova zusammen.
Ich bin seit 2022, ich bin in Deutschland und diese Weihnachtspaketaktion für die Ukraine ist für Kinder und für Senioren. Für Senioren ist besser Lebensmittelpaket, Tee oder Kaffee oder Trockengetränk in Dose und Milchpulver oder Kondensmilch und eine Fleischkonserve oder Fischkonserve oder Obstkonserve, aber wichtig nicht mit Glas, weil Glas ist nicht sicher. Und noch ein sehr wichtiger Artikel ist hygienischer Artikel, Windeln für Erwachsene und Feuchttücher und Zahnpasta.
Wer sich unsicher ist, was er oder sie einpacken soll, kann sich beim Integrationsbüro unter der Hamelner Telefonnummer 202 3444 noch einmal eingehend informieren. Besonders schön wäre es, wenn der Paketinhalt in Weihnachtspapier gehüllt würde. Und mit Hilfe des Internets könnte man sogar noch einen kurzen Gruß dazulegen. Denn es wird mehr verschenkt als nur materielle Hilfe. Auf den Punkt gebracht bedeutet das
Hoffnung schenken in Pakete und Liebe schenken in Pakete.
Älteren Menschen und Kindern in den frontnahen Gebieten soll zu Weihnachten eine Freude gemacht werden. Wer keine Zeit zum Paketpacken hat, der oder die kann sich auch mit einer Spende beteiligen. Das Spendenkonto sowie die genauen Adressen der Abgabestellen finden Sie im Internet auf der Seite der Kirchengemeinde zum Heiligen Kreuz.
Vorweihnachtlich wird es nun auch bei der Hamelner Autorin Ulla Klein. Sie erzählt heute von ihrem kleinen grünen Weihnachtskaktus.
In diesem Jahr, so hatte ich mir vorgenommen, mache ich den Trend nicht mit, im September schon Weihnachtsgebäck, Marzipan und gebrannte Mandeln zu kaufen, die Weihnachtsdeko 2 Monate vorher aus dem Keller zu holen und Geschenke zu überlegen. Jedes Jahr fangen die Geschäftsleute früher an und stellen in Gold und Silber glitzende Weihnachtsbäume in die Geschäfte, hängen verschwenderisch Lichterketten auf, als wäre schon morgen Heiligabend. Ich kann keine weihnachtliche Vorfreude entwickeln, wenn es draußen noch hell ist und im Garten die Rosen blühen. Aber ausgerechnet mein kleiner grüner Weihnachtskaktus störte sich nicht an meinem Gemeckere und ließ sich schon im Oktober dazu hinreißen, eine zartrosa Weihnachtsknospe zu entwickeln und nahm mir damit den Wind aus den Segeln. Wenn ein ältlicher, leicht angestaubter Weihnachtskaktus sich auf seine eigentliche Bestimmung besinnt und im Oktober mit der Blühfunktion beginnt, wer bin ich denn, mich der Magie des weihnachtlichen Zaubers zu entziehen? So ein Weihnachtskaktus weiß, wann er mit dem Blühen anfangen muss, weil er eine Kurztagpflanze ist. Das bedeutet, dass die kürzer werdenden Tage und die kühleren Temperaturen im Herbst die Blüte auslösen. Er benötigt eine Phase mit weniger Licht, maximal 9 Stunden pro Tag, und kühlere Temperaturen, so um 15 Grad, um die Knospenbildung einzuleiten. In dieser Zeit braucht ein Weihnachtskaktus besonders viel liebevolle Zuwendung. Mein Weihnachtskaktus, ich nenne ihn Manuel, steht schon viele Jahre bei mir auf der Fensterbank und hat noch nie geblüht. Er war einfach immer da. Wir haben uns aneinander gewöhnt, mein kleiner Kaktus und ich, und dann, plötzlich eines Morgens, sah ich sie. Eine winzige rosa Spitze auf einer grünen Knospe. So als würde sie sagen, oh, wenn du nichts dagegen hast, ich könnte es vielleicht versuchen. Jeden Tag beobachte ich sie nun, diese winzige, heimliche Weihnachtsfreude, die sich Stück für Stück entfaltet. Ich war versucht, den Kaktus zu bremsen. Sollte er sich nicht noch etwas gedulden? Doch während ich ihn beobachtete, wurde mir klar, dass er es genau richtig machte. Er spürte den Moment, das kühler werdende Licht, die kürzeren Tage, und begann sich vorzubereiten. Mit Geduld, aber entschlossen. Vielleicht ist es genau das, was Weihnachten wirklich braucht. Ein stilles Wachsen, ein liebevolles Warten auf das Weihnachtswunder. Und wer weiß, vielleicht blühen wir beide am Heiligabend in voller Pracht. Mein kleiner Weihnachtskaktus und ich.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven, and heaven, and nature sing.
Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs implore.
While field and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders.
Wie viele Kinder haben schon vor dem Fernseher gesessen und voller Spannung darauf gewartet, dass sich die beiden Deckel einer Holzkiste langsam öffnen. Dahinter zum Vorschein kamen die Puppen des wohl berühmtesten deutschen Marionettentheaters, der Augsburger Puppenkiste. 1953 gab es die Fernsehpremiere mit Peter und der Wolf. Es folgten zahlreiche Produktionen über mehrere Jahrzehnte mit unvergesslichen Figuren wie dem Räuber Hotzenplotz oder dem Omel aus dem Eis. Ein Mitglied des 18-köpfigen Ensembles ist Florian Moch. Geboren wurde Moch in Göttingen, studiert hat er in Berlin und seinen Traumjob fand er in Augsburg.
Ich habe Theaterwissenschaft studiert, also mehr einen theoretischen Hintergrund für das Ganze gelernt sozusagen, und habe aber parallel dazu schon relativ früh selber angefangen, Marionetten zu bauen und zu spielen, und habe das als Hobby über mehrere Jahre schon gemacht, habe dann irgendwann ein Praktikum in der Puppenkiste gemacht, habe so Kontakt zu den heutigen Kollegen bekommen, und irgendwann habe ich dann mal gehört, dass eine Stelle frei sein könnte. Das war zufällig der Zeitpunkt, wo ich mit meinem Studium fertig geworden bin. Dann habe ich mich beworben und war dann schneller da, als ich selber gedacht hätte.
Mochs Eltern sind gebürtige Hamelner. Wir wollten von Florian Moch wissen, wie die Puppenkiste eigentlich zu ihrem Namen kam.
Der Name Augsburger Puppenkiste ist so zustande gekommen, dass der Gründer der Puppenkiste, Walter Oehmchen, 1948 ein Theater haben wollte, was komplett in einer Kiste Platz hat, mit dem er auf Reisen gehen kann, was er verstauen kann, was er hier und da aufbauen kann. Und deswegen der Name Kiste. Augsburger ist natürlich auch naheliegend, wenn man das Ganze in Augsburg eröffnet und da hauptsächlich auftritt.
Die meisten kennen die Puppenkiste nur aus dem Fernsehen. Es gibt aber in Augsburg auch ein feststehendes Theater, das seit 1948 betrieben wird. Zurzeit wird es von Klaus Marschall geleitet, dem Enkelsohn des Gründers Walter Oehmchen. Die Aufgaben im Marionettentheater sind vielseitig, sagt Florian Moch. Aber eine Sache hat natürlich immer Priorität.
Also in erster Linie spielt jeder aus unserem Ensemble Puppen, weil das ist der Alltag, dass die Vorstellungen laufen. Wir spielen in der Puppenkiste 420 Vorstellungen im Schnitt pro Jahr. Da kommt schon mal zeitmäßiges einiges zusammen. Und nebenher werden Neuinszenierungen vorbereitet und das wird auch aus dem Ensemble alles erarbeitet. Also von den 18 Ensemblemitgliedern, die wir haben, hat jeder eine Nebentätigkeit. Ein Kollege von mir komponiert viel Musiken neu, einer ist auf Bühnenbilder spezialisiert und je nach Begabung können auch Puppen mitgebaut werden oder natürlich dann Texte auch erarbeitet werden und Regie geführt werden.
Puppenkiste, das klingt klein und überschaubar. Das Augsburger Marionettentheater ist aber ein Theaterbetrieb, wie jeder andere auch.
Wir haben alles, was ein großes Menschentheater in Anführungszeichen auch hat, angefangen mit einer Schreinerwerkstatt, einem Malersaal, einer Kostümwerkstatt, einem hausinternen Tonstudio, einer Probebühne, die es sogar gibt. Nur es ist bei uns eben alles ein paar Nummern kleiner, auf die Marionetten angepasst.
Das Puppenspiel will erst einmal gelernt sein. Eine staatlich geregelte Ausbildung zum Puppenspieler dauert sogar 3 bis 4 Jahre.
Also wir stehen bei den Aufführungen ungefähr 2,5 Meter über den Bühnenwegen, um da mal eine Vorstellung von zu bekommen. Also die Fäden der Puppen sind relativ lang und wir als Puppenspieler sehen die Puppen auch von oben im Prinzip nur. Und eine Schwierigkeit am Anfang, wenn man Puppen spielt, ist, dass man die Puppe nicht zu tief und nicht zu hoch hält. Also die Puppe geht mal schnell in die Knie oder hebt schnell ab am Anfang. Das sind so die ersten Schwierigkeiten beim Puppenspielen, die man überwinden muss. Und dann geht man nach und nach tiefer rein ins Puppenspielen. Irgendwann hat man dann die Technik erlernt und die muss man dann, heißt es, immer wieder vergessen, um dann aus dem Bauch rauszuspielen und der Puppe Leben geben zu können.
Und das erfordert nicht nur künstlerisches Können, sondern auch körperliche Fitness.
Wir stehen bei den Aufführungen ja über den Puppen. Die Hauptrollen werden sogar so geführt, dass man mit dem Rücken zum Publikum steht und vorne übergebeugt ist. Klingt jetzt ein bisschen unbequem, ist es auch manchmal. Also es belastet schon den Rücken und auch die Schulter zum Teil. Aber man wächst rein. Also wie man in die Rollen reinwächst, vom Künstlerischen her wächst man auch körperlich mit den Rollen. Und wir haben alle 2 Wochen zum Beispiel Betriebssport. Und ja, man sollte schon nebenbei ein bisschen was machen, um da fit zu bleiben.
Die Puppenkiste hat schon mit namhaften Autoren zusammengearbeitet. Kinderbuchautor Paul Maar, einem größeren Publikum bekannt durch die Sams-Verfilmungen, hat sogar extra eine Geschichte für die Augsburger Marionetten geschrieben. Bis eine Puppe auf die Bühne darf, dauert es aber erst einmal viele, viele Stunden.
Die Herstellung von einer Puppe dauert im Schnitt 50 Stunden, obwohl das auch stark davon abhängt, was das für eine Puppe ist. So eine Porträtpuppe kann gerne mal länger dauern, wenn man da in kleineren Schritten sozusagen vorgeht. Und 50 Stunden ist ein guter Durchschnitt. Und das geht schon in der Regel durch mehrere Hände. Also es kommt immer darauf an, wer es macht. Es gibt auch Puppenschnitzer und Kostümbildner in eins bei uns. Aber in der Regel ist das getrennt. Das Einfädeln ist dann der letzte Schritt, der passiert, dass die Puppe an den sogenannten Einfädeltisch bei uns kommt. Da sitzt dann unten ein Puppenspieler an der Puppe und 2,5 Meter darüber sitzt ein zweiter Puppenspieler. Und die müssen dann die Fäden sozusagen spannen und in den richtigen Spannungsverhältnissen anbringen. Und wenn das passiert ist, dann kann die Puppe auf der Bühne loslaufen.
Etliche der Puppen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Gibt es die Originalfiguren noch?
Ja, die Originalfiguren, die man aus dem Fernsehen kennt, die gibt es noch alle bei uns im Haus. Und den Großteil kann man auch im Museum besuchen. Zum Teil werden die nachgebaut. Das Urmel hat einen Doppelgänger seit einigen Jahren. Das Urmel wird ja auf Tournee geschickt, auch von uns. Und das wird das Original nicht mehr überleben. Die Puppen sind zwar aus Lindenholz geschnitzt und damit relativ langlebig und haltbar, aber die Puppen sind mit Stoff bezogen zum Teil. Und das zersetzt sich mit den Jahren schon mal. Oder da sieht man dann schon mal Gebrauchsspuren. Wenn man jetzt Puppen aus den 50er Jahren in der Hand hat, die sehen nicht ganz so frisch aus wie die, die jetzt aktuell aus der Werkstatt kommen natürlich.
Auch auf die Kinoleinwand haben es die Marionetten der Augsburger Puppenkiste schon geschafft. 1997 mit der Rattenstory von Monty Spinneratz und 2016 wurde die biblische Weihnachtsgeschichte fürs Kino verfilmt. Außerdem stehen regelmäßig Tourneen auf dem Programm.
Es gab in den vergangenen Jahren schon immer wieder Tourneen nach Japan oder USA im Nahen Osten, also eigentlich weltweit. Gibt es verschiedene Stücke, die speziell auf Tourneen gespielt werden können. Und mit denen gehen wir auch deutschlandweit auf Tournee. Und wir haben im Moment noch ein Tourneeprogramm, das zusammen mit dem Verein Papilio e.V. stattfindet. Das ist ein Verein, der sich für Gewalt- und Suchtprävention in Kindergärten einsetzt. Und da ist ein Baustein dieses Programms sozusagen ein Stück, was wir spielen. Und mit dem gehen wir auch deutschlandweit auf Tournee. Das nennt sich Paula und die Kistenkobolde. Das ist speziell für diesen Verein.
Wie kommt die Puppe eigentlich zu ihrer Stimme? Sprechen die Puppenspieler auch gleichzeitig die Marionette, die sie am Wickel haben?
Die Stimmen kommen vom Band. Es wurde schon sehr früh in der Geschichte der Puppenkiste angefangen, Spielen und Sprechen zu trennen, weil eins von beidem immer leiden würde. Entweder das Spiel oder das Sprechen. Also beides gleichzeitig machen funktioniert nicht gut bei uns. Und wir haben zum Teil Sprecher von außerhalb. Das sind dann immer mal wieder auch bekannte Schauspieler. Ben Becker hat mal bei uns gesprochen, Bela B. Dann Synchronsprecher von außerhalb. Zwei Sprecher der Simpsons waren bei uns dabei, von Lisa und von Homer Simpson. Die Stimmen waren da beide der Homer-Sprecher. Es war eine seiner letzten Rollen. Der Norbert Castell hat den Feigenlöwen im Zauberer von Ost gesprochen bei uns. Dann gibt es einen Stammsprecher aus der Region Augsburg, der viel beim ZDF auch macht. Gerd Meyer, der spricht ganz viel, der ist seit Jahren bei uns dabei. Dann gibt es Schauspieler vom Stadttheater, die regelmäßig dabei sind, zum Teil auch schon seit Jahrzehnten. Und dann aber auch Leute aus dem Ensemble, die Sprachausbildung gemacht haben und Rollen übernehmen.
Was nur wenige außerhalb von Augsburg wissen, die Puppenkiste hat nicht nur Aufführungen für Kinder im Repertoire.
In der Regel wird das Kabarettprogramm jedes Jahr erneuert. Das ist ein Programm für Erwachsene. Das spielen wir von Silvester an ein halbes Jahr. Das läuft abends immer. Da gibt es so im Schnitt auch 120 Vorstellungen. Das ist ein buntes Programm aus gespielten Witzen, aus Musiknummern, aus Politiker-Sketchen. Der Seehofer, klar, muss auch dabei sein in Bayern. Ursula von der Leyen ist dabei gewesen.
Die Herstellung einer Kabarettpuppe erfordert einiges an Können.
Das ist tatsächlich ein höherer Schwierigkeitsgrad, wenn man so will. Wenn man jetzt irgendeine Märchenfigur umsetzt und baut, dann kann man sich da selber was überlegen und muss natürlich die Puppe bestimmte Merkmale haben, damit man erkennt, das ist jetzt die und die Figur. Das Rumpelstilzchen zum Beispiel ist relativ klein. Das sind so Klassiker, wo man aber relativ frei arbeiten kann. Wenn man jetzt Porträtpuppen baut, wie Angela Merkel zum Beispiel, dann muss die natürlich erkennbar sein. Da gibt's da die hängenden Mundwinkel, was sie eben ausmacht, was dann gut ausgearbeitet sein muss.
Und im Augsburger Puppenkistentheater gibt es auch noch ein hausinternes Museum.
Da kann man die ganzen alten Fernsehstars bewundern und besuchen. Da hängt dann Urmel in seiner natürlichen Umgebung und die Wutz hängt da. Und Jim Knopf und Lukas kann man da besuchen, die mit Emma unterwegs sind und so weiter. Und wechselnde Sonderausstellungen haben wir da auch.
Wir sprachen mit dem Puppenspieler, Regisseur, Autor und Puppenbauer Florian Moch, Mitglied des bekanntesten deutschen Marionettentheaters der Augsburger Puppenkiste. Seit 2011 hat Moch zahlreiche neue Puppen und Inszenierungen geschaffen.
Von Albuquerque lebte jahrelang ein Mann. Er besaß nur ein paar Puppen, doch damit zog er alle an. Auf einer kleinen Bretterbühne sah man die Puppen jede Nacht. Und die Geschichten, die sie spielten, die hatte er sich ausgedacht. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so war sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Ein jeder kannte ihn um ein sein Geld. Und viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zu Spieler von Mexiko. Jeden Abend kamen viele, um ein neues Spiel zu sehen. Und sie lachten oder weinten. Das Ende war nicht immer schön. Manche fingen an zu tanzen und andere tranken viel zu viel. Sie waren auch selbst wie Marionetten aus dem alten Puppenspiel. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so war sein Stück. Nicht immer Ende, ein Spiel im Glück. Ein jeder kannte ihn um ein sein gern. Und viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspiel.
In der Spätlese zu Gast ist heute Plattschnacker Werner Plangemann aus Tündern. Er hat einen Text von Jared Dibaba mitgebracht. Mit meinem Horoskop stimmt was nicht.
Hüt wer? Ich bin wie ein Augendoktor. Ich heffert in mein Augen kriegen. Und das hätt anständig sehr dorn. Ich also rin in eine vollgestoppte TÜV-Stuf und heff mi die bunten Blätter, die Tietschriften an Keken. Da warst du nicht schlauer von. Mann, zumindest kannst du dein Beten mitsnacken. Wend über die Welt von der Riegen und die Smucken geit. As ich mit den Lütten und großen Stars zurecht wär und ob die Kreuzworträtsel löst harre, hätte ich anfangen, mein Horoskop zu lesen. Ist ja to uninteressant, und de Floßblatt vor Klockfiedel zu kriegen, wat de Zukunft so bringt und wie viel Potenzial mein Ehe hätt und wat ich alles noch besser hinkriegen kann. Wei habet ja 12 Sterntekens. De Koreaners, die heb dagegen fair Blutgruppen. Achte A, B, AB und 0. Steit vor de Koreaners einen besonderen Charakter. Lüt mit de Blutgruppe A nimmt zum Beispiel alles nicht so nau und übernimmt sich gern auch mal die Verantwortung. Die mit der Blutgruppe B sind sozial und engagiert. Die Menschen mit AB sind ein bisschen quer und vielsichtig. Tja, und die mit der Gruppe 0 sind einfach und liegt gut, ob man mal egozentrisch und stur. In den koreanischen Tietschriften giftet darum auch Blutgruppenhoroskope. Die Koreaners glöft, dass die Blutgruppe nicht bloß was über Persönlichkeit und den Charakter vertellt. Nee, die wisst die auch, was für Menschen zueinander passen wird und wo kein sich verträgen wird und wo kein nicht. Auch wenn viele Experten sagt, das ist dumm Tüg, so hätt das Phänomen in den koreanischen Alltag die glückste Bedüden als die Astrologie bei uns im Westen. Vielleicht swappt dieser Trend auch bald zu uns rüber. Ach ja, mein Blutgruppenhoroskop hef ich lässt, ich schall die Augen oben holen. Anders kann noch wat schief gehen. Mein Augen wären aber voll zu weit open. Denn nun sit ich ja wie ein Augendoktor.
Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my Joe, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. And surely you'll be pined to stop, and surely I'll be mine, and take a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my Joe, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my
Nun ist sie wieder in vollem Gange, die Zeit, wo Unmengen an verlockenden Süßigkeiten die Einkaufsläden überschwemmen. Dass zu viel Zucker ungesund ist, ist eigentlich jedem bewusst. Trotzdem essen wir insgesamt zu süß. Warum das so ist, erklärt die zertifizierte Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf aus Erzen.
Zucker triggert uns ja genau im Gehirnbereich an, wo sonst eben zum Beispiel Kokain hat genau den gleichen Hirnbereich. Das heißt, die treffen sich da in unserem Suchtareal. Und in dem Moment, wo wir den Keks alle haben, sagt uns ja unser Gehirn schon, nächste her. Ne? Also es ist ganz schwierig, da rauszukommen. Und Zucker ist wirklich eine Droge.
Jährlich gibt es in Deutschland rund 21.000 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer zu salzhaltigen Ernährung stehen. Weltweit liegt die geschätzte Zahl sogar bei 1,65 Millionen Menschen. Oft merken oder wissen wir gar nicht, welche Mengen an Salz wir über den Tag verteilt tatsächlich zu uns nehmen, sagt Alsdorf.
Wir essen Käse, wir essen Wurst, wir essen gepökeltes Fleisch und Salz ist halt ein Geschmacksträger, genau wie Zucker und Fett, die ganzen Leitprodukte, wo wir dann denken, oh ja, dann nehmen wir doch mal Leitprodukte, die sind hoch gezuckert, also das Fett muss ausgetauscht werden, das geht nur wieder mit einem anderen Geschmacksträger. Und wenn es eben nicht Salz ist, dann ist es Zucker. Und wer einmal sehr stark salzige Lebensmittel gewöhnt ist, findet alles andere fad. Das ist so. Viele salzen, obwohl sie noch nicht mal probiert haben, ist es generell irgendwie immer zu fad. Es wird gleich gesalzen. Da sollte man halt auch mal gucken, warum brauche ich das? Vielleicht kann ich ja meine Geschmacksnerven mal wieder so ein bisschen verfeinern.
Was richtet das Salz bzw. zu viele Salz in unserem Körper eigentlich an?
Das Salz ist einmal etwas, was Wasser im Körper bindet. Das bindet das Wasser dermaßen, dass wir unglaublich viel trinken müssen, um dieses gebundene Wasser aus dem Körper wieder auszuschwemmen. Deswegen sind wir ja nach salzhaltiger Nahrung auch oft sehr durstig. Viele haben sich da aber inzwischen so dran gewöhnt, dass sie das gar nicht mehr merken. Es macht eben auch oft einen hohen Blutdruck. Das heißt, Menschen, die sowieso schon da sehr labil sind, die sollten wirklich auch gucken, dass sie wenig Salz zu sich nehmen. Da muss man dann schon mal auch ein bisschen auf die Inhaltsstoffe achten. Also es gibt wirklich hochwertige Käse, die längst nicht so gesalzen sind wie diese minderwertigen, weil ein minderwertiges Produkt auch irgendwo wieder auf Geschmack gebracht werden muss, sei es mit Glutamat oder anderen Geschmacksverstärkern, aber eben auch mit Kochsalz. Und dieses billige Industriekochsalz ist eben für uns auf Dauer nichts, was wir wirklich essen sollten.
Bei dem, was wir an Fetten zu uns nehmen, muss man zwischen den Nützlingen und den Bösewichten unterscheiden.
Die gehärteten Fette an der Pommesbude, da gibt's die gibt's aber auch beim Bäcker, die gibt's in allen Fertigprodukten, da sollte man eben auch mal dran denken, dass man die reduziert oder am besten ganz weglässt, weil gehärtete Fette kennt unser Organismus nicht und reagiert entsprechend eben auch nicht besonders gut darauf. Auf Dauer macht das eben auch ganz viele Erkrankungen, aber Fett, wenn es denn gutes Fett ist, macht nicht Fett. Im Gegenteil, wir brauchen Fett für unseren Stoffwechsel ganz dringend.
Zusammen mit der Erzener Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf werfen wir einen Blick auf die Geschmacksträger Salz, Zucker und Fette.
Wie bin ich bloß auf die blöde Idee gekommen? Meine Fantasie ist zu weit rausgeschwommen. Mag sein, dass das gesund ist und vielleicht liegt das im Trend. Doch ich werd nie mehr fasten, nimmer Trend. Wer hatte denn nur die bescheuerte Idee, aller Orten Plätzchen hier nur Fastentee? So grün, dass zu befürchten steht, dass mir zu guter Letzt ein Teebaum aus dem Hungermäulchen wächst. Ich glaub, es sollte ein Zeichen sein gegen diesen Wohlstandsspeck und all die Weihnachtsfällereien. Doch tät es da nicht auch ein Spendenscheck? Bin ich bloß auf diese Schnapsidee gekommen? Hab mich für die Bikini-Zone übernommen. Mein Geist war willig, doch mein Fleisch anscheinend schwach wie nie. Ein Himmelreich für ein Dreigang-Menü. über Schlachten und spazieren gehen, fallen aus. Es weht Gänsebratenduft aus jedem Haus. Was machst du, wenn dein innerer Schweinehund dann Amok rennt? Der würde nie fasten im Advent. Wenn ich jetzt bilanziere und meine Schlüsse ziehe, da lässt die Erkenntnis die. Auf die blöde Idee gekommen, hätte lieber einen Semmelknödelberg erfahren. Mag sein, dass mich ein dickes Ende vom Topmodel trennt, doch ich werd nie mehr fasten. Ich werd nie mehr fasten. Ich werd nie mehr fasten. Schon gar nicht. Schon gar nicht im Advent.
Wir verabschieden uns wieder mit einem kleinen, bedenkenswerten Spruch. Diesmal stammt er von dem japanischen Buddhisten Bashui Tokusho. Zeit verstreicht, nutze sie gut, sie wartet nicht auf dich. Eine stimmungsvolle Adventszeit bei bester Gesundheit, das wünschen Ihnen Angela Kugel
und Jens-Peter Groth,
wo immer Sie uns zuhören.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. cause Santa Claus is coming to town. And he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Something more, maybe this year, love will appear deeper than ever before. Maybe forgiveness will ask us to call someone we love, someone we've lost for reasons we can't quite. Maybe this Christmas, maybe there'll be an open door. Maybe the stars that shone before will shine once more.
Maybe this crazy.